Herzlich willkommen bei Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Dies ist ein Angebot der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Eure Hosts sind heute Lisa Felbinger, Verlagsleiterin bei Ruach Jetzt, und Hermann Eckel, Produktmanager für die digitale Publishing-Plattform Booksite bei Pagina.
In dieser Folge haben wir Sandra Bilz zu Gast. Sandra ist Theologin und Organisationsentwicklerin und seit vielen Jahren begleitet sie Deutschland und europaweit Transformationsprozesse im strategisch-innovativen Bereich, nicht nur im Kontext Kirche und Diakonie. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo ihr beiden, danke für die Einladung.
Ja, genau. Wir freuen uns sehr und steigen am besten auch direkt ein. Ende 2024 ist ein Buch von dir entschieden. Das heißt Exnovation und Innovation, Synergie von Ende und Anfang in Veränderung. Und du hast das gemeinsam geschrieben mit der Wirtschaftspsychologin Gudrun Töpfer. Gleich auf der allerersten Seite schreibt ihr relativ provokant, die Zeit der Innovation ist vorbei. Warum? Oder was sagt uns das?
Ja, bold move, ne? Also ganz schön provokante These haben wir natürlich mit Absicht als so ein bisschen so ein Opener gesetzt. Ich kann es vielleicht damit beantworten, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich mache seit 10, 15 Jahren Organisationsentwicklung in größeren Organisationseinheiten und war da in erster Linie bei Veränderungsprozessen auch immer für die Innovation mit zuständig und habe auch ein Herz für Innovation. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich Organisationen begleitet habe beim Launch von Veränderungen mit Innovationen, dass manchmal die Innovationen total gut vorbereitet waren. Die haben Geld in die Hand genommen, die haben Stellen geschaffen, die haben vielleicht sogar irgendwie strukturelle Anpassungen vorgenommen, um eben dieser Innovation irgendwie den bestmöglichen Start zu geben. Und immer wieder ist es mir unter die Augen gekommen, dass es so war, dass die Organisationen selbst quasi alles dafür getan haben, dass die Innovation fliegen kann, aber die ist irgendwie immer gescheitert oder zumindest nicht so zum Blühen gekommen, wie sie sich das erwünscht hatten. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, gibt's da ein Muster? Kann man irgendwie sagen, woran das liegt, dass manche Innovationen, egal wie geil die vorbereitet sind, nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es oftmals an der Überlastung des bisherigen Systems liegt. Das hat dann manchmal strukturelle Gründe, kennen wir alles, irgendwie, dass quasi der Workload so hoch ist, dass in Abteilungen man da nicht hinterherkommt. Aber es liegt manchmal auch auf einer ganz individuell persönlichen Ebene und das kennen wir vielleicht auch so von uns, dass wir bei manchen Sachen sagen, oh ja, schöne Idee, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch keine Langeweile, mein Kalender ist eigentlich schon voll. Soll ich das jetzt auch noch machen? Also manchmal haben wir ja vielleicht auch schon den Satz so selber gesagt oder bei Innovationen, die wir bei anderen pitchen wollten, haben wir das so als Response gekriegt. Und ich bin dann auf die Suche gegangen nach etwas, was sozusagen Innovationen neu zu Potenzial ermöglicht oder das denen das ermöglicht, indem ich auf die Suche gegangen bin nach Möglichkeiten, Dinge auch wieder loszulassen oder auszuschleichen oder von vornherein auszuschleichen, damit Innovationen Potenzial bekommen. Und das war mein Weg zum Thema Exnovation und deswegen haben wir eben auch diese erste provokante These an den Anfang des Buches gestellt, weil wir einfach gemerkt haben, an vielen Stellen sind wir so gerade in Veränderungsprozessen nur besetzt von dieser Idee, Veränderung muss nur immer aus dem Hinzufügen kommen. Wo ist eigentlich mal der Gedanke, dass man strategisch Dinge weglässt, um dadurch Veränderungen anzuschieben?
Also wenn wir jetzt sagen, wir heißen ja Loslegen im Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche und jetzt fangen wir mit der These an, wir müssen uns eigentlich weniger auf Innovation beschäftigen. Das heißt, wir müssen loslegen, auch Sachen aufzuhören.
Also vielleicht müssen wir den Podcast umbenennen von Loslegen zu Loslassen oder Loslassen und Loslegen.
Ja, ich habe es auch schon gedacht. Als ihr mich eingeladen habt, habe ich gedacht, ah cool, Loslegen und Loslassen, das liegt ja schon sehr nah beieinander. Ja, ich glaube, es ist ganz oft so, dass wenn ich jetzt mit Leuten rede, dass die dann auch sagen, ach, loslassen, das ist ja aber auch, das macht ja überhaupt keinen Spaß und man hat dann gleich so eine verkniffene Verzichtslogik im Kopf so. Aber oftmals, wenn ich dann so ein bisschen erzähle, warum man das macht und dass das sozusagen ein Umzu ist, ne? Also um wieder mehr Freiheit, mehr Lust, mehr Luft, mehr Kraft, mehr Ressourcen wieder freizustellen, dann hängen die beiden Dinge natürlich auch vollkommen logisch viel stärker zusammen, als uns das eigentlich manchmal so klar ist.
Also ich merke das bei mir total, dass ich auch einfach viel zu viel, also wenn man viel zu viel gleichzeitig macht, muss ist man ja ständig mit Prioritätensetzung auch beschäftigt. Und ich glaube, dass diese Prioritätensetzung ja auch was ist, was einen total aufhält, wenn man einfach nicht den Raum hat, irgendwas Neues zu machen.
Ja, genau. Also ich erlebe das an ganz vielen Stellen, dass im Moment in Firmen oder auch in NGOs einfach es unglaublich viele Parallelitäten gibt, dass wir Workflows haben, die zum Teil nebeneinander herlaufen. Viele kennen ja auch das sogenannte Silo-Denken, dass quasi einfach Dinge auch nicht so gut verzahnt sind. Und durch diese steigende organisationale Erschöpfung bleibt das einfach so bei den Leuten hängen, dass wenn immer noch was Neues dazukommt, also ein gewisser Innovationsdruck, und wir finden ja alle Innovationen toll, darum geht's mir gar nicht. Ich möchte ja innovieren. Nur die Innovationen kommen nicht zu ihrem Potenzial, wenn wir nicht unsere anderen Hausaufgaben machen, damit die Innovationen wirklich blühen können. Und somit ein Innovationsdruck ohne Entlastung schafft keine Wirksamkeit. Und diese Sehnsucht nach wieder mehr Klarheit und wirklich auch mehr irgendwie Spaß am Arbeiten und einer größeren Wirksamkeit, das merke ich aller Orten gerade.
Das kann ich auch aus meiner Praxis bestätigen. Ich war ja jetzt vor meinem aktuellen Job auch eine Weile selbstständig als Berater und Trainer und Dozent. Und ganz, ganz häufig höre ich das eben von Menschen in den Unternehmen, gerade von den wirklich aktiven, engagierten, dass die natürlich immer wieder neue Projekte auf den Tisch bekommen und dann halt natürlich irgendwann total absaufen darin und eben tatsächlich zu wenig ja aufgehört wird. Also eigentlich so, dass das Motto, was ja die Agilisten ja auch nehmen, ja, stop starting, start finishing, also mal Dinge auch beenden und dann aber auch wirklich sein lassen und nicht dauernd noch was Neues hinzufügen, das schafft ja überhaupt erst wieder die Geschwindigkeit, weil man dann erst aus dem verstopften Abfluss sozusagen rauskommt. Aber kannst du das vielleicht auch nochmal aus deiner Praxis ein bisschen beleuchten, also ganz konkret? Also was heißt das? Oder was habt ihr zum Beispiel bei bestimmten Unternehmen oder Organisationen gemacht, um dorthin zu kommen, diesem Zusammenspielen aus Exnovation und Innovation?
Ja, du sprichst da schon einen ganz wichtigen Punkt an. Also es ist ja auch ganz oft erstmal die Frage der Einsicht, der erste Schritt. Also wir kommen ganz oft in Organisationen rein, wo dann zum Beispiel manche Leute sagen, auf die Frage, was weg kann, dann also fliegen nur so die Worte aus deren Mund, weil die so entlastet sind, dass jemand ihnen mal die Frage stellt, was sie lassen dürfen, und können dann sofort Workflows sagen oder gewisse Prozesse oder Produkte, wo man sagt, das ist zum Ladenhüter geworden oder so, je nachdem, in welcher Branche man ist. Und manche Leute können dann Dinge sehr, sehr schnell benennen, wo sie sagen, oh, das weglassen zu dürfen, wäre mir eine Riesenentlastung. Und dann sitzt links daneben der Kollege oder die Kollegin, die sagt, auf gar keinen Fall. Also wenn wir das machen, nur über meine Leiche. Das heißt, an vielen Stellen sind diese Dinge natürlich entweder auch subjektiv oder hängen ab von dem jeweiligen Arbeitsfeld oder dem, was ich auch sozusagen als Zielmarge habe. Das heißt, der erste große Schritt in der Begleitung von Exnovationsprozessen ist immer, ein Problembewusstsein zu schaffen, das im Idealfall geteilt ist, und eine Gesprächsatmosphäre, sodass alle erstmal sich committen können. Weil Exnovationsprozesse, so sehr es da verantwortliche Entscheidungen braucht, sind halt auch darauf angewiesen, dass alle es mittragen. Das ist so ähnlich wie bei Innovationsprozessen auch. Wenn die nur so von oben runter regiert werden, hat man oftmals unten dann Leute, die sagen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, und dann wird das so halbherzig gemacht. Und gerade bei Exnovationen, wenn das vielleicht auch manche Dinge sind, wo das Herz dran hängt oder wo man auch viel Blut, Schweiß und Tränen rein investiert hat, dann tut man gut daran, in der ersten Stufe erstmal bei allen so ein gemeinsames Commitment und eine Identifikation zu schaffen. Das heißt, erster Schritt Problembewusstsein. Zweiter Schritt ist, wenn ich dann von allen gemeinsam so ein Okay habe, dass wir uns mal mit dem Thema befassen und dass es vielleicht auch notwendig ist, das ein oder andere im Dank zu verabschieden, dann macht es halt Sinn, mal zu überlegen, nach welchen Prioritäten oder nach welchen Kriterien entscheiden wir. Was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig? Und das führt uns dann oftmals zu dem Punkt, kennt ja auch jeder, wenn ich purpose-mäßig weiß, was sozusagen mein Kern ist, worum es mir eigentlich geht, kann ich davon natürlich super leicht ableiten, was es entweder noch zusätzlich drauf braucht, als quasi Weiterentwicklung oder Add-on, was es vielleicht auch einfach als grundlegende Weiterführung braucht, weil man sagt, ja, uns ist dabei aufgefallen, das machen wir ehrlich gesagt schon ziemlich gut und das führen wir fort. Oder eben, und das ist dann der dritte Schritt, der Exnovationsschritt, was ist quasi mal sinnvoll gewesen, aber mittlerweile nicht mehr, was ist zum Ballast geworden und was kann man weglassen? Und das ist dann die zweite Stufe, man guckt auf Prioritäten, Entscheidungskriterien und versucht gemeinsam so ein bisschen so ein Raster zu erarbeiten, nach welchen Optionen man entscheidet. Und der dritte Schritt ist dann, man setzt das faktisch um. Und das klingt natürlich jetzt viel einfacher, als es ist. Natürlich kann man einen Projektplan machen und dann zieht man das durch. Nur letztlich, egal in welcher Branche, sind halt manche Beendigungen, manches Ausschleichen, manches auch quasi strategische Verlernen oder Aussteigen auch durchaus mit emotionalen Sachen verbunden. Und das ist auch spannend. Man hat dann immer gedacht, ja, das sind so NGOs, wenn die so mit dem Herzen dabei sind und ganz emotional verbunden sind. Aber das gibt's auch in der Pharmaindustrie, das gibt's auch bei Schraubenherstellern oder auch bei Energieherstellern. Das heißt, das ist zum Teil dann wirklich ein Prozess, der fast so ähnlich ist wie ein Trauerprozess. Das heißt, man macht wirklich einen strukturierten Prozess, um den Leuten diesen Abschied oder dieses Ende zu erleichtern. Und ich würde sagen, so das sind so die drei großen Schritte, die ich so sagen kann, als Metaschritte, die da uns ein gutes Geländer geben in der Begleitung von Exnovationen.
Jetzt hast du es gerade selber schon angesprochen mit dem Trauerprozess. Du bist ja auch ordinierte Pfarrerin. Wie viel Seelsorge steckt in der Begleitung und Beratung hinsichtlich Exnovation?
Ja, genau. Also ich bin in meinem ersten Beruf ja Theologin und auch Pastorin. Somit habe ich auch Seelsorge im Studium und später auch in meiner Praxis gelernt und gelebt. Und das war eben für mich jetzt so eine spannende Erkenntnis, dass ich am Anfang immer dachte, na ja, Kirche ist ja auch sehr stark so traditionsverbunden. Bei uns gehört es ja auch so ein bisschen dazu, dass wir auch für uns so den inneren Wert haben, eben Dinge auch zu erhalten und ein gewisses Traditionsbewusstsein zu haben, wo wir Dinge einfach auch so im Wandel der Zeit auch wirklich behutsam durch die Zeit durchtragen und dass uns dann natürlich Wandel und Veränderung nochmal enorm viel schwerer fällt. Dachte ich immer, liegt in der Natur der Sache, weil wir einfach so, was weiß ich, biblisch oder theologisch auch so ein bisschen das im Stammbuch haben. Das Lustige war, ich habe jetzt im letzten Jahr beim SWR, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei einer Senderrevision mitgemacht. Das heißt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde dann drauf geschaut, welche Fernsehsendungen, welche Radiosendungen dürfen bleiben, wo wird das Portfolio nochmal ausgebaut und an welchen Stellen kann man auch dann bei manchen Sendungen sagen, das hat seine Zeit gehabt, das war gut und schön, aber hat jetzt eben keine Zukunft mehr. Und für mich war das sehr, sehr heilsam, den Verantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal dabei zuzugucken, wie sehr sie auch an ihren Senderformaten hängen. Und deswegen habe ich das gerade eben gesagt mit dem Schraubenhersteller. Ich glaube, wir unterschätzen immer unsere Affiliation oder Verbindung zu Dingen, die uns einfach eine Zeit lang begleitet haben. Wir sind einfach Gewohnheitstiere. Der Soziologe Niklas Luhmann sagt, wir wollen eigentlich möglichst immer, dass alles so bleibt, wie es ist. Unser Ziel ist nicht, in Organisationen irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern das Ziel ist möglichst die Beibehaltung des bisherigen. Wir sind einfach lethargische Menschen. Und das zeigt sich eben in allen Facetten und eben witzigerweise nicht nur in Kirche, wo man das ja quasi schon so ein bisschen mit als Motto, sage ich jetzt mal, hat, dass wir eben traditionsbewusst sind, sondern es gibt es auch in anderen Branchen. Und somit braucht es an manchen Stellen dann auch wirklich ganz bewusste Trauerprozesse und eben witzigerweise nicht nur in Kirche.
Sehr, sehr spannend. Und du hast vorhin den Begriff Purpose genannt. In dem Zusammenhang, das ist etwas, was uns auch hier in den Loslegen-Folgen immer wieder auffällt, dass wir uns Menschen wie dich einladen und mit denen über bestimmte Aspekte sprechen wollen. Und dann ploppen doch natürlich immer wieder bestimmte Dinge auf, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten in der Vorbereitung des Gesprächs. Man sieht, dass eben die Dinge sehr stark zusammenhängen. Also wenn ich jetzt, den Begriff Purpose hatten wir in der Vorbereitung gar nicht auf dem Schirm. Und du bringst ihn aus meiner Sicht völlig zurecht, weil das natürlich total hilft, auszusortieren. Wenn ich sage, also unser Purpose ist, das können ja die meisten Unternehmen oder auch die einzelnen Teams für sich erst recht nicht definieren. Das wissen die gar nicht, ja. Oder haben sie ja irgendwie, ja, wir sind halt eine Buchhandlung oder wir sind ein Verlag zum Beispiel oder wir sind halt Kirche. Ja, aber was, wofür seid ihr denn da? Was ist denn eigentlich euer Daseinszweck? Ja, dann kommen die meisten erstmal ins Grübeln. Und wenn dann diese Klarheit entwickelt wurde, dann fällt es natürlich anschließend auch tatsächlich viel leichter, entsprechende Projekte einzuordnen, sagen, okay, ja, das ist das, oder auch Produkte, ganze Geschäftsmodelle, ja, das macht weiter Sinn unter diesem Purpose und das nicht. Oder wenn unser Purpose eigentlich noch nicht so richtig erfüllt wird, dann ist das und das besonders wichtig, um den überhaupt mit Leben zu wecken. Und in dem Zusammenhang gibt es noch einen anderen Begriff, den ihr wiederum nutzt oder der dir sozusagen auch zugeschrieben wird auf der Webseite eines Arbeitgebers MIDI, nämlich, dass ein weiterer Schwerpunkt die Ambidextrie sei. Und das ist ja jetzt nicht vor dem Hintergrund eben des Loslassens, ja, was mache ich nicht mehr, auch nochmal spannend zu erfahren von dir, warum jetzt Ambidextrie, also was bedeutet das überhaupt erstmal und welche Bedeutung hat das in dem ganzen Zusammenhang, den wir jetzt gerade besprechen?
Ja, da gibt's gewisse Verknüpfungsfelder und das ist unter anderem auch der Grund, warum ich mit Gudrun Töpfer zusammen das Buch geschrieben habe, weil die ist, ich würde sagen, Deutschlands Expertin im Feld Ambidextrie und vieles, was ich jetzt heutzutage so anwende in Bezug auf Ambidextrie, habe ich von meiner Co-Autorin gelernt. Also Ambidextrie, ganz einfach runtergebrochen, ist meint Beidhändigkeit. Dextera die rechts und Dextera die Hand und Ambi beides rechts. Also heißt oder geht ursprünglich davon aus, dass wir in Organisationen, so ähnlich wie ich es gerade schon bei Luhmann gesagt habe, wir haben immer so einen Vorzug für Dinge, die wir immer schon so gemacht haben. Haben wir immer schon so gemacht, ist ja für uns so landläufig auch so ein Spruch von, ja, kenne ich, da läuft quasi in der Organisation alles wie auf einer Schiene. Wir haben Routinen, wir haben Workflows, es ist alles abgesprochen, wir wissen, was gemacht werden muss und dann rollt der Laden einfach so smooth vor sich hin. Und in Organisationen, wo diese Routinen sehr, sehr gut funktionieren, wo man exploitativ, nennt man das, ausnutzen kann, dass man so ein bisschen weiß, was einen erwartet. Diesen Organisationen fällt meistens eher schwer, zum Beispiel experimentell mal einen neuen Weg auszuprobieren, Innovationen zu implementieren, grundsätzlich nochmal nach neuen Alternativen, zum Beispiel Branchen, Vertriebsfeldern, Herangehensweisen zu suchen, weil die sich immer quasi reiben mit dem Gefühl von, naja, würden wir auf der bisherigen Schiene bleiben, dann wird der Zug ja ganz smooth weiterrollen. Das heißt, dieses Nebeneinander von dem einerseits haben wir immer schon so gemacht und dem, ah cool, wir sollten mal was Neues ausprobieren, hat unterschiedliche Spielregeln. Und wenn ich jetzt eine etablierte Organisation bin, wo ich im Grunde genommen eher so einen Schwerpunkt habe auf haben wir immer so gemacht, wird die Innovation zu einer Herausforderung für mich. Wenn wir uns jetzt mal umgekehrt vorstellen, angenommen, wir sind jetzt so ein total hippes neues Start-up, unser ganzes Leben besteht aus Innovation und wir müssen alle 2 Minuten neu festlegen, wann die Kaffeepause ist, wer wann welchen Newsletter verschickt oder so. Es gibt überhaupt keine Routinen, weil in der Natur des Startups eben drin liegt, dass man hauptsächlich explorativ unterwegs ist, dann ist das natürlich ein total anderes Mindset. Und die Ambidextrie setzt genau bei diesen Dualitäten an und sagt, wie kann ich durch eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Strömungen erzielen, dass für entweder das eine oder das andere Feld es zu einer größeren Synergie kommt. Das heißt, das System kann man einerseits natürlich anwenden auf Systeme, die ganz stark starr sind und von Routinen geprägt sind und von quasi Erwartbarkeiten in so einem Projektplanungssinne. Aber man kann es natürlich andersrum auch in Situationen anwenden, wo alles noch so fluide, agil und unerwartbar ist, dass es auch einen gewissen Reiz gibt, auch Gewohnheiten und Workflows zu schaffen. Und Ambidextrie setzt eben da an, wie so Art 2 Hände, daher ist das auch eben dieses Bild, dass man überlegt, an welcher Stelle muss ich vielleicht in meiner Firma, in meiner Organisation, in meiner NGO entweder die eine Hand ein bisschen mehr trainieren, weil dieser Muskel zum Beispiel des Explorativen, also der Innovation, des Neuausprobierens, dass man neue Wege denkt, ist vielleicht noch nicht so gut. Der Muskel ist noch nicht so gut trainiert. Das heißt, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr rein investieren, damit das meine Organisation insgesamt aufwertet. Und vielleicht im gleichen Schritt, wo kann ich vielleicht sozusagen die starke Hand, die ich aus Gewohnheit immer nutze, weil vielleicht der Wagen immer gewohnheitsmäßig weiterrollt, vielleicht kann ich die so ein bisschen so hinterm Rücken mir halten und so ein bisschen auch mich bewusst zurückhalten, die nicht noch stärker und normativer werden zu lassen als ohnehin schon. Das heißt, Ambidextrie hat zwei Vorteile. Es ist halt einerseits ein Tool, was uns so ein bisschen heuristisch, also in Bezug auf eine Analyse, Hilfestellungen gibt, an welchen Stellen wir Dinge verändern und verbessern können, weil es uns genau Hinweise liefert, wo wir Potenzial verschenken und wo wir Wirksamkeit nicht im vollen Maße ausnutzen. Und zweitens, es ist eben nicht nur eine Analyse, sondern wenn wir das ableiten, dann können wir daraus eins zu eins wirklich Handlungsorientierung ableiten, wo wir dann wirklich konkret wissen, wie wirkt sich das auf Führung, auf unsere Struktur, auf das Miteinander und vielleicht auch so eine eigene Auseinandersetzung mit dem eigenen Mindset und der eigenen Haltung. Und somit schwingt halt in diesem Ambidextrie-Thema natürlich auch immer so ein bisschen mit, wenn das jetzt immer so Dualitäten sind, inwiefern kann ich vielleicht das hinzufügen, und auch das Weglassen auch in eine klügere Balance bringen, dass bevor ich zum Beispiel einen riesen Innovationsschritt mache und was neu dazukommt, dass ich vielleicht im Vorfeld schon mal strategisch etwas weglasse, damit überhaupt Ressourcen frei werden, personell, finanziell, strukturell, damit die Innovation auf guten Boden fällt. Daher Ambidextrie.
Absolut, also quasi Trainingszeiten frei schaufele, um mit dem Bild zu bleiben. Und in der Tat habe ich das auch sehr häufig als wahnsinnig befreiend erlebt. Also das Thema Ex-Innovation eben gar nicht als so belastend oder noch also zusätzlich belastend im Sinne einer dann damit verbundenen Trauerarbeit kann passieren, natürlich. Aber wenn ich mit Gruppen gearbeitet habe, wo es um Projektmanagement und Zeitmanagement und sowas ging, da waren die unfassbar froh, wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn man mal sagt, man fragt, was könnte man denn jetzt alles weglassen? Und dann kommen natürlich die ganzen E-Mails, unnötige Meetings, unnötig lange Meetings, langwierige Entscheidungsprozesse und so weiter auf, wo man dann sieht, dass es eigentlich in Unternehmen wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, eben Zeit einzusparen. Also insofern, da wollte ich auch nochmal ein bisschen sozusagen ein Schlaglicht bringen, dass das eben ja nicht nur nochmal jetzt abschreckt, sondern im Gegenteil dann die Ex-Innovation tatsächlich eine Riesenchance bedeutet, wenn man das ernsthaft angeht, als ersten Schritt, bevor man sich der Innovation zuwendet.
Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die Buchbranche geredet, aber ich finde, alles von dem, was du sagst, trifft natürlich auch auf Buchbranchenkontexte zu. Ich persönlich kenne mich ja im kirchlichen Bereich auch ein bisschen aus, aber habe manches davon auch schon in Buchbranchenkontexten erlebt, nämlich irgendwie, dass es Leuten schwerfällt, Dinge loszulassen und so. Aber warum tun sich viele damit so schwer, diese Dinge loszulassen?
Ja, genau. Also das Loslassen an sich hat natürlich auf einem ganz individualpsychologischen Level bei uns einfach keinen guten Stand. Uns fällt das einfach emotional unglaublich schwer. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir ja natürlich immer eine gewisse emotionale Bindung haben oder auch eine identitätsstiftende Bindung an Sachen. Also das kennt man vielleicht jetzt ja auch im Arbeitszusammenhang, dass wenn man immer mit irgendeinem Programm gearbeitet hat oder immer für irgendein Produkt zuständig war, wenn dann jetzt auf einmal von oben festgelegt wird, ja, wir nehmen das jetzt aus dem Portfolio oder das ist nicht mehr Teil im Vertrieb, dann macht das natürlich was mit uns, weil das natürlich irgendwie in Verbindung zu uns stand und somit verlieren wir dann einen Teil von uns. Und ein weiterer Teil ist auch, dass Erfolgsgeschichten natürlich oftmals eher verbunden werden mit dem Hinzufügen. Also wenn ich euch jetzt mal fragen würde, wer sind so 5, 6 Leute, die euch sehr geprägt haben in Bezug auf ihre Begabung, besonders innovativ zu sein, dann sprudeln wir wahrscheinlich sofort von irgendwelchen inspirierenden Heldengeschichten. Aber wenn ich euch jetzt genau die gleiche Frage andersrum stelle und sagen würde, Wer fällt euch so ein? Welche Person war wirklich mal richtig mutig, indem sie Dinge gelassen hat und beendet hat und hat da mal richtig Mut und Konfliktbereitschaft gezeigt? Da müssten wir relativ lange überlegen. Nicht, weil die nicht einen guten Dienst gemacht haben, sondern weil Exnovation an sich selten Heldengeschichten schreibt. Das heißt, wir suchen natürlich auch oftmals immer nach den Möglichkeiten, den neuen heißen Scheiß am Markt zu platzieren, damit das mit uns assoziiert wird. Wenn ich jetzt aber wirklich in eine Situation reingehe, wo schon klar ist, ein paar Leute hängen da dran, ich würde zwar viele entlasten oder vielleicht Freiräume schaffen, aber auf jeden Fall 3-4 Leute vergrätzen, da muss ich mich ja erstmal bewusst rein entscheiden, in diesen Konflikt reinzugehen. Von daher ist das halt auch so ein grundsätzliches Problem, mit was ich assoziiert werden möchte. Und dann gibt's halt noch in Bezug auf so Entscheidungen im kleinen Mikrobereich, aber auch bis hin in so große Entscheidungsprozesse, einfach individualpsychologische Facetten, die da reinspielen. Also zum einen, es gibt eine sogenannte Verlustaversion, also ein Widerstand gegen das Loslassen. Das ist bei uns allen total stark eingebaut und das geht davon aus, das ist so ein bisschen Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach Prinzip. Etwas, was ich verliere, ist für mich immer viel, viel mehr wert als der gleichwertige Gewinn. Also wir stellen uns jetzt mal vor, Hermann hatte vor uns jetzt, also uns beiden, Lisa und mir, ein Eis auszugeben, hatte sich 10 € in die Hosentasche gesteckt und hatte sich das schon so schön vorgestellt, uns so gönnerhaft ein Eis auszugeben. Wir stehen vor der Eisdiele, Hermann greift in seine Hosentasche und hat merkt, er hat den Schein verloren. Dann hat er in dem Moment nicht 10 € verloren, sondern die Möglichkeit, uns eine Freude zu machen. Und so ist das ganz oft, dass wir mit Dingen, die einmal durch unser Leben oder unser Herz gegangen sind, so viel verbunden haben, dass diese Aufladung eben obendrauf kommt. Würde Hermann jetzt auf der Straße 10 € finden und sagen, ich lade euch auf ein Eis ein, ist es faktisch das Gleiche, aber wiegt auf einem ganz anderen Level, weil in dem Moment ist da keine Aufladung gewesen. Und somit spielt dieses Emotionale an ganz vielen Stellen rein. Und diese Verlustaversion ist für uns ein Faktor. Wir schaffen dadurch ja auch Sicherheit. Also an ganz vielen Stellen sind ja Emotionen oder auch Identifikationen für uns. Das schafft Zugehörigkeit, das schafft Sicherheit. Und dementsprechend muss man schon ganz, ganz gute Gründe Menschen liefern, sich von Dingen zu trennen, weil das für sie in dem Moment ja nicht ein rationales Trennen ist, sondern man nimmt den Leuten in dem Moment so eine Art sicheres Geländer. Und das sind jetzt alles so individualpsychologische Sachen. Aber es gibt neben den Dingen, die uns als Menschen betreffen, ja auch noch strukturelle Dinge oder man spricht ja von systemischen Dingen. Das heißt, an manchen Stellen, so wie es gerade schon mit diesem Bild dieser in der Firma läuft alles wie auf einer Schiene deutlich gemacht hat, man spricht ja im Systemischen von sogenannten Pfadabhängigkeiten. Das heißt, wenn ich natürlich weiß, auf welchem Formular ich was wie ausfüllen muss, dann plane ich natürlich meine Prozesse so, dass das immer einigermaßen in diese Logik reinpasst und in diesen Workflow. Und dann werde ich ja nicht darauf kommen und sagen, ja, ich mache das jetzt alles anders, ich lasse das jetzt alles weg, weil das mir natürlich total viel extra Arbeit macht. Und an ganz vielen Stellen ist das Weglassen, zum Beispiel eine App loszulassen oder einen Kanal oder eine Sitzung oder so, hat dann immer zur Folge, dass ich einmal kurz organisieren muss, wie machen wir es stattdessen, wie füllen wir die Lücke oder sowas. Und dementsprechend wollen Leute diese Form von struktureller Änderung nicht. Und somit, wenn wir sagen, wir umgehen an vielen Stellen möglichst auch immer das Loslassen, hängt das einerseits mit individualpsychologischen Sachen zusammen und andererseits mit systemischen. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen Hebel an beiden Seiten, damit sich Leute eher dazu motivieren lassen, auch den Wert des Loslassens zu erkennen.
Ja, es ist ja auch so, sobald man darüber diskutiert, was man weglassen kann, kommen ganz, ganz viele Leute dazu, die dann sagen, deswegen können wir diese Sache nicht loslassen. Deswegen ist das wichtig. Also und die kommen aber nicht, wenn es einfach weiterläuft.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, zum Beispiel das, was ich gerade am Beispiel der Verlustaversion erklärt habe. Also diese Form von Widerstand ist ganz oft Verlustangst in professioneller Kleidung. Das heißt, es ist total professionell zu sagen, ah nee, an der Stelle, da können wir nicht drauf verzichten. Das hat oftmals keine rationalen Gründe, sondern ist einfach mein individueller Widerstand. Aber das kann ich dann so gut framen, weil das klingt dann noch halbwegs professionell. Aber eigentlich ist an vielen Stellen Widerstand gegen Exnovation eigentlich nur, dass ich selber eine Angst habe vor der Unsicherheit, weil ich ja noch nicht weiß, was dann stattdessen kommt.
Es hat ja auch was Einfaches, mit diesem Satz zu kommen, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Weil es läuft ja.
Ist ja auch energiesparend.
Ich hasse auch nicht so sehr wie diesen Satz. Wenn man Sachen in Frage stellt oder sagt so, warum ist das so? Und dann sagt jemand, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht.
Aber das Schöne ist ja, wenn man dann eben, wie du jetzt das herausgearbeitet hast, sich erstmal bewusst ist, dass da eben auch so viel Emotionalität mit verbunden ist. Ich meine, deswegen spricht man ja auch nicht umsonst beim Change Management vom Tal der Tränen, durch das Individuen oder auch Teams oder ganze Organisationen durch müssen bei Veränderungen. Und das können so leichte Veränderungen sein, wie zwei Leute sollen irgendwie ein Büro wechseln oder was weiß ich. Oder eben es gibt Merger-Verkäufe oder sonst was. Also kann ja sehr unterschiedlich umfassend sein, was diese Veränderungen bedeuten. Und trotzdem kann das eben leichter fallen oder weniger leicht fallen. Also manche Menschen kommen mit sehr drastischen Veränderungen viel besser klar als andere Menschen mit sehr, sehr kleinen Veränderungen. Und das erstmal überhaupt anzuerkennen und auch nicht sagen, oh, jetzt regt die sich so darüber auf oder hat der so Schwierigkeiten damit umzugehen, das ist ja Quatsch. Sondern wenn ich das nicht anerkenne, wenn ich es zur Seite schiebe, dann erhöhe ich ja nur den Widerstand. Beim Thema Widerstand sind wir jetzt sowohl beim Buchhandel beziehungsweise bei der Buchbranche, würde ich sagen, als auch bei der Kirche. Jetzt mal ein bisschen provokativ ausgedrückt. Jetzt kommst du sozusagen aus dem kirchlichen Bereich und bist in dem kirchlichen Bereich ja auch sehr stark tätig, nicht nur, aber eben auch, so wie es verstanden und wir verstanden haben, ist auch sehr stark. Ist Kirche und Innovation nicht quasi ein Widerspruch in sich? Und was kann die Buchbranche vielleicht aber trotzdem von der Kirche lernen oder der Entwicklung in der Kirche?
Sehr schöne Frage.
Etwas gemein.
Nee, ich finde die gar nicht gemein, ich finde die schön. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass man landläufig so als Rezeptionsmuster Kirche gegenüber natürlich immer denkt, ja, wir sind so ein Traditionsladen, bei uns ist ganz viel auch einfach, dass wir Dinge erhalten und dass das so unser Hauptkern Thema ist so, ne? Das stimmt natürlich.
Ganz kurz, das ist aber was, also diese beiden Sachen kann man über die Buchbranche aber finde ich auch sagen.
Ja. Das stimmt. Aber die meisten unserer Marken sind noch nicht über 2000 Jahre alt.
Das ist richtig, so.
Ja. Ich finde, da können wir uns jetzt mal als Kirche auf die Schulter klopfen. In der Hinsicht sind wir wirklich also ein absolutes Traditionsunternehmen.
Also Logo und Branding sind auf jeden Fall super.
So, oder? Ja, also Corporate Design ist auf jeden Fall, das können wir. So. Also somit dieser Teil dieser Tradition, der ist bei uns ganz stark. Und das ist einerseits natürlich was Theologisches und Biblisches. Und wir hatten ja gerade schon diese Luhmannsche Richtung mit, eigentlich sind ja auch träge Systeme in dem Sinne träge, weil ich will so bleiben, wie ich bin. Also schön wäre es natürlich, wenn alles irgendwie so smooth quasi von einer Generation in die nächste so weitergegeben wird. Das heißt, der Teil, da müssen wir uns wenig drum kümmern, weder bei Kirche noch im Buchhandel, der Teil ist eigentlich relativ easy. Die Frage ist nur, wie kommen die zwei anderen Facetten von Transformation mit rein? Transformationen haben ja drei Facetten. Die eine ist Tradition, der Erhalt und die Weiterentwicklung des bisherigen so. Aber das zweite ist natürlich die Innovation. Und da würde ich schon sagen, natürlich leben wir jetzt als evangelische Kirche auch nicht mehr irgendwo in der Hütte und machen das so wie vor 1000 Jahren, sondern natürlich hat sich auch unsere Form von Kirche sein weiterentwickelt. Wir haben jetzt irgendwelche Christfluencer, die irgendwie im Social-Media-Bereich Dinge machen. Wir haben komplett neue Formate, irgendwie uns mit Bibel auseinanderzusetzen, die auch innovative Gottesdienstformate sind. Das heißt, also Innovation ist bei uns ja da auch eingezogen und dieser Teil kommt ja bei uns auch auf jeden Fall vor. Und der dritte Teil ist dann, inwiefern braucht es auch Exnovation, dass man einfach Dinge auch im bestmöglichen und kritischen Sinne auf den Prüfstand stellt und sagt, welche Dinge waren gut oder ich würde jetzt sagen theologisch segensreich, aber sind vielleicht mittlerweile zum Ballast geworden. Und ein kluges Zusammenspiel dieser drei Ströme, Tradition, Innovation und Exnovation, Das zusammen, in einem klugen Zusammenspiel, schafft einen wirksamen und guten Blick auf die Zukunft. Und ich würde schon sagen, dass wir natürlich im Rezeptionsmuster, das hatten wir jetzt am Anfang von Kirche, denkt man so ein bisschen, also Traditionsladen. Aber faktisch, bei uns wird gerade sehr, sehr viel umstrukturiert. Auch zum Beispiel, was weiß ich, die Zuschnitte, wie Kirchengemeinden organisiert sind. So, das ändert sich gerade sehr, sehr rapide. Wir haben auch ganz große Veränderungen im Bereich der Hauptamtlichkeit, weil wir uns im Moment nicht mehr so viel hauptamtliche Pastorinnen und Pastoren leisten können. Und weil die auch gar nicht mehr, so viele Leute studieren auch gerade gar nicht mehr Theologie. Das heißt, ich würde schon sagen, dass man im Bereich Innovation und auch Exnovation sich gerade im kirchlichen Bereich wirklich was abgucken kann. Und ich würde sogar so weit gehen, ich habe auch Kontakt mit Leuten zum Beispiel aus dem Bereich der Post oder auch aus dem Bankengewerbe. Das sind ja auch so monolithische Organisationen, wo man irgendwie sagt, ja, da habe ich jetzt Vertrauen drin, die gibt's schon seit 1000 Jahren. Das sind auch irgendwie so ehrfürchtige Organisationen oder sowas. Aber auch zum Beispiel die Post ist ja auch durch eine veränderte Filialstruktur jetzt auch durch einen Riesenwandel durchgegangen. Und ich würde denken, wenn du Organisationen hast, die so sehr verlässliche und langjährige Partner sind, die uns so durchs Leben begleiten, gerade die Organisation, wenn die in ihren sehr starken Verwaltungsapparaten nach und nach so einen Wandel hinkriegen, der vielleicht kein Sprint ist, aber ein Marathon, dann kann man sich bei denen auf jeden Fall abgucken, wie ein Haltungswandel funktioniert, ein Perspektivwechsel, wie man auch die Leute einschwört, nochmal anders sich zu identifizieren, auch in Bezug auf den Wandel. Weil ich würde immer denken, Organisationen in der jetzigen Zeit scheitern selten am Neuen, sondern die scheitern daran, dass das Alte zu lange bleibt.
Ein Satz, den wir auf jeden Fall nutzen, wir hatten sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und da sind wir, denke ich, auch wieder bei der Buchbranche. Ich vermute mal, dass Lisa da auch gleich eben dran gedacht hat. Das ist genau das, was wir eben von vielen Verlagen und von vielen Buchhandlungen mitbekommen, dass die eben zu lange an dem Alten festhalten. Also an dem Selbstverständnis, also wir sind ein Verlag, ergo machen wir Bücher, denn das ist das, was ein Verlag macht. Darüber definieren wir uns. Und während andere Verlage sich längst verabschiedet haben von diesem doch eigentlich eher eingeschränkten Selbstverständnis und gesagt haben, ja, wir sind ein Informationsdienstleister. Und Informationen kann ich in Buchform und natürlich dann auch in E-Book und Audiobook-Form, aber eben auch über irgendwelche Online-Datenbanken, über Events, über Podcasts und was weiß ich vermitteln. Oder ich kann sie auch total personalisieren. Es geht gar nicht mehr um das Buchformat im Sinne eines quasi festgelegten Contents, ja, der halt aus 238 Seiten besteht oder wie auch immer, und das war's dann, sondern ich stelle Content immer wieder on the fly zusammen. Ja, also der Unterschied zwischen einem Kochbuch zum Beispiel und einem Chefkoch-Plattform oder ähnlichem. Ja, und da tun sich, wie gesagt, sind manche schon sehr weit gedient. Ich würde sagen, so grundsätzlich gibt es da so eine Zweiteilung, also im Fach. Buchbereich sind viele Verlage in dieser Richtung weiter und im Publikumsbereich, ja, Belletristik, populäres Sachbuch, sind viele Verlage da eher noch nicht so weit, jetzt mal so sehr grob zugeordnet. Was würdest du diesen Verlagen oder natürlich auch Buchhandlungen, die da jetzt eben noch nicht so sich auf den Weg gemacht haben, mitgeben? Wie sollten die beginnen oder wo sollten die ansetzen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich nutze, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier bei einem Buchhandel-Podcast bin, sondern auch grundsätzlich, ich nutze ganz oft in meinen Vorträgen das Beispiel der Brockhaus-Enzyklopädie. Weil wenn man sich mal mit dem Purpose oder den Mottos der jeweiligen Verlage auseinandersetzt oder mit den quasi Überschriften, die über gewisse Vertriebswege gesetzt haben, ist das super telling in Bezug auf die Art und Weise, wie die sich schon vorher im Vorhinein quasi ihre Zukunft beschneiden. Also zum Beispiel das Motto dieser Brockhaus-Linie war: Wir verkaufen seit dem 18. Jahrhundert enzyklopädische Bücher. Das war das Motto von Brockhaus. seit, ich weiß es nicht, 2014 oder was, ich vergesse immer die Zahl, werden die Brockhaus-enzyklopädischen Bücher in dem Sinne nicht mehr gedruckt. Zwischendurch gab es ja noch so eine CD- und Online-Variante, aber meines Wissens ist dieser Schritt vorbei. Und man merkt genau, warum es denen schwer gefallen ist, diesen Schritt zu gehen, dieses nicht mehr lukrative Geschäft zu verlassen. Das hat damit zu tun, weil ich von vornherein ein Selbstbild bei den Leuten zementiert habe, nämlich, wir verkaufen seit dem 18. Jahrhundert enzyklopädische Bücher. Und da möchte ich einfach die Verbindung ziehen, was wir gerade hatten. Wenn ihr mich fragt, ah ja, Kirche, der Traditionsladen, ja, look at Brockhaus. Also ich meine, das ist genau das Gleiche. Weil man dann natürlich so ein Bild hat von so einem ledereingebundenen Schinken, das so im Gelsenkirchener Barock im Wohnzimmer hängt. So. Und dass natürlich in solchen Settings Menschen sich viel schlechter von so einem Produkt trennen können, es liegt vollkommen auf der Hand. Weil das ist ein anderes Level, da kannst du dann dir die Zahlen und Bilanzen angucken und kannst auf einem rational-strategischen Level entscheiden. Aber das, was es den Leuten schwer macht, ist, dass sie immer das Bild des ledereingebundenen Schinkens hat, das bei Oma irgendwie zu Hause im Regal steht. So. Und ich glaube deswegen, da hatten wir es ja gerade schon von, das Potenzial nochmal neu zu überlegen, was ist eigentlich unser Kern hilft total und im Idealfall ist halt der Kern an sich nicht festgelegt auf ein gewisses Format, weil wir sind in einer total agilen Zeit, der Markt ist total volatil. Wenn ich für mich im Kern klar habe, was für ein Produkt ich machen will, dann kann sich ja auf der Ebene, wie sich das dann äußert und auf welche Art und Weise ich die Dienstleistung oder das Produkt vertreibe, sich das total volatil verändern, weil ich meine Sicherheit aus dem Kern ziehe. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir schenken den Leuten keine Sicherheit im Kern und dementsprechend ist alles, was wir denen wegnehmen, für die ein riesen Sicherheitsverlust. Das heißt, ich würde immer dazu raten, je klarer die Leute committed sind auf das, worum es im Kern geht, gehen die Leute auch Exnovationsschritte mit. Es ist wirklich eine Frage von Commitment und um halt den Menschen, also ich erkläre das immer so am Beispiel eines Geländers. Wenn ich natürlich ein Geländer wegnehme, was für mich gewohnt war und wo ich auch dankbar war, weil das für mich irgendwie so ein bisschen eine sichere quasi Richtung vorgegeben hat, dann muss ich natürlich in einem vergleichbaren Maße den Leuten zumindest einen Hinweis geben, woran sie sich künftig festhalten können. Und je klarer der Kern ist, umso mehr können auch Leute in der Übergangsphase mal 2-3 Schritte ohne Geländer gehen, um dann auf der anderen Seite wieder ein neues Geländer zu greifen. Und das ist auch eine totale Führungsaufgabe, sehen aber die meisten nicht, weil für die meisten ist halt Exnovation im Sinne von Sparen dann schon zu Ende gedacht. Exnovation beinhaltet aber auch, dass ich meine Leute in diesen Schritten mitgehe, weil das ganz viel sich auch dreht um Sicherheit und Unsicherheit und Visionsbildung. Und du kannst den Leuten natürlich am meisten Sicherheit geben, wenn allen klar ist, hier ist vorne, hier ist der Kern und in die Richtung gehen wir alle gemeinsam.
Aber du fragst ja vorhin auch schon vom Pfad und ich bin dir total dankbar für das, was du gerade gesagt hast, denn du hast vorhin auch den Begriff Tradition benutzt. Und ich habe jetzt gerade irgendwie, ist mir richtig klar geworden, Exnovation heißt eben nicht sozusagen Abschneiden der Tradition, nicht sozusagen Auskippen der Tradition, sondern ganz im Gegenteil, andocken an die Tradition, weiterführen der Tradition, aber eben mit neuen Mitteln oder auch auf den Pfad eben wirklich weitergehen und nicht nur auf dem Pfad quasi wie auf der Stelle treten, Jahr für Jahr wieder, denn das steckt ja eigentlich in diesem, das haben wir seit 20 Jahren so gemacht, das machen wir jetzt auch weiter so. Da geht es ja gar nicht nach vorne, da gibt es keinen vorne, sondern da gibt es nur den Blick nach hinten und das ist auch aus meiner Sicht eine Art falsch verstandene Tradition oder ein falsches Traditionsverständnis. Aber ich muss wirklich zugeben, ich war früher auch lange Zeit eher so ein Antitraditionalist, weil ich dachte, Tradition ist schlecht, das hemmt uns nur. Aber so wie du das jetzt erläutert hast, verstehe ich schon. Also Tradition kann auch wahnsinnig helfen in dem Sinne, wie du es gesagt hast, als Geländer, als Sicherheitgeber, als Grundkonstante oder Grundfeste, auf der man eben auch letztlich steht, ja.
Was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist, und das knüpft total an das an, was du sagst. Wir haben ja auch oftmals dann das falsche Verständnis, dass wir sagen, naja, ich lasse erstmal alles so, wie es ist. Ich lasse es erstmal laufen. Und wir haben ganz oft die Wahrnehmung, dass dieses einfach erstmal laufen lassen uns dann in Zukunft eine gewisse Sicherheit gibt, weil man einem gewissen Pfad folgt. Aber gerade in so volatilen Zeiten wie heute braucht es ja manchmal Entscheidungen. Und uns wird ganz selten bewusst, dass das Abwarten oder Verzögern oder Vertrödeln manchmal viel größeren Schaden nimmt. Das heißt, wenn ich möchte, dass Dinge erhalten bleiben, gehört manchmal zum Erhalt das punktuelle Loslassen dazu. Und diese Verknüpfung haben wir in unserem Mindset der Tradition und auch in Bezug auf Veränderung gerade noch ganz, ganz wenig eingeübt.
Absolut. Genauso wie, glaube ich, das beste Mittel, das wichtigste Werkzeug im Bereich des Risikomanagements und der Risikovermeidung, das des gezielten Eingehens von Risiken geht, also im Sinne der Innovation, weil die sonst eben, ja, siehe deutsche Automobilindustrie zum Beispiel, der Entwicklung irgendwann hinterherhinke und eben nicht mehr führend bin, weil ich sage, ja, ich muss ja mein Geschäft beschützen und ich setze alles daran, dass die Politik, dass der Gesetzgeber und so weiter auch mein Geschäft schützt, damit ich mein Geschäft weitermachen kann. Und dann kommt irgendwann das böse Erwachen. Also ohne ein Eingehen von Risiken erhöhe ich sogar langfristig das Risiko. Kurzfristig scheint das sinnvoll zu sein, weil ich dann eben mein Geschäft beschütze, und dafür werden ja auch klassischerweise Menschen im Management bezahlt, dass sie Risiken abwehren. Aber das führt dann eben dazu, dass das Risiko letztlich immer größer wird, dass es dann eben gar nicht mehr funktioniert. Siehe Brockhaus.
Total. Loslassen an sich ist total schwer. Ich möchte das auch nicht kleinreden. Natürlich hat das für viele Leute einfach vom Invest her ist das eine gewisse Herausforderung. Loslassen ist schwer, aber der Stillstand an sich hat viel größere Kosten. Und diese Güteabwägung, die treffen wir ganz selten.
Zum Abschluss, Sandra, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier aus dieser Folge, die Folge zu Ende gehört haben, welchen Tipp würdest du denen mitgeben? Wie können sie Exnovationsprozesse bei sich selbst entweder sich verbessern im Loslassen oder eben auch diese Exnovationsprozesse in ihren Teams, in ihren Unternehmen begleiten?
Ja, genau. Ich habe in den letzten 5-6 Jahren eben auch unter anderem durch das Buch sehr viel theoretisch dazu gearbeitet. Und ganz oft haben Leute gesagt, oh, die Ideen finde ich toll oder ich habe dich mal im Vortrag gehört. Ich halte ja auch viele Vorträge zu dem Thema. Dann waren die Leute total begeistert, aber sie haben dann gesagt, okay, und wie setzen wir das jetzt um? Wie kriegen wir das auf die Straße? Wie kriegen wir das in unserer Organisation umgesetzt? Und mit der Zukunftswerkstatt, bei der ich tätig bin, MIDI, haben wir eine Toolbox entwickelt, wo eben Methoden und Interventionen zusammengesammelt sind, die eben Leute fit machen, um im ganz kleinen, aber auch zum Teil in riesengroßen Prozessen Exnovationen in ihren Firmen, Organisationen, NGOs umzusetzen. Das ist die Exmo Toolbox. Ich glaube, ihr wollt das auch verlinken. In den Shownotes hatte die angeboten. Da freuen wir uns. Das Material ist eigentlich ganz cool. Wir haben über 70 Methoden mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Die Herangehensweise ist jetzt erstmal quasi angedockt an den kirchlichen Bereich, aber alle Methoden sind auch nutzbar in komplett anderen Settings. Ich weiß von Unis, Schulen und Firmen, die das auch nutzen, das Material. Also somit sei das auch dem Buchhandel empfohlen, obwohl das sozusagen von einer kirchlichen Arbeitsstelle empfohlen ist, ist es quasi komplett state of the art und ist ein cooles Toolset. Man kann das auf der Website runterladen und in der Schnupperversion kann man faktisch das runterladen und sofort starten. Und wie gesagt, 70 Tools mit unterschiedlichen Anwendungsmethoden. Und das würde ich, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben, wenn ihr Lust habt, mal Exnovation ganz praktisch umzusetzen, dann seid ihr damit auf jeden Fall für die ersten Schritte gut gewappnet.
Wunderbar.
Vielen Dank für das Gespräch, Sandra, für deine Impulse und vor allen Dingen den Impuls, damit loszulegen, loszulassen.
Danke für die Einladung und alles Gute euch weiter für den Podcast.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.